Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 2. Februar 2014 zum Thema Die Wiedervereinigung der beiden Koreas, eine Stückbesprechung nach der Premiere. Zu Gast sind Gerhard Willert und das Produktionsteam. Gastgeber ist Ferry Oellinger.
Herzlich willkommen im Kepler Salon zu einer Matinee anlässlich der Premiere des Stückes Die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Eine Stückbesprechung nach der Premiere nennt sich die Veranstaltung. Ich begrüße Sie zunächst sehr herzlich, möchte noch kurz erwähnen, es gibt Kaffee und Butterbrote an der Bar hinten, wer sich also noch nicht gestärkt hat für die nächsten 1,5 Stunden. Das gibt es. Auch nach der Veranstaltung kann man noch hinten sich versammeln. Zum Kaffee lädt ein der Verein Freunde Kepler Salon und zu den Butterbroten der Mauracher Hof.
Und Marmelade müssen wir selber mitbringen.
Marmelade, Butter haben wir noch. Butter gibt's. Auch immer vor der Veranstaltung weisen wir darauf hin, es liegt dort hinten das Kepler Salon Gästebuch aus, in dem kann man sich eintragen. Dann muss ich Sie noch darauf aufmerksam machen, das soll ja nicht ein reiner Vortrag hier werden, sondern im Laufe des Vormittags hoffen wir, dass wir alle miteinander reden können. Dazu braucht es allerdings ein paar disziplinäre Maßnahmen quasi, nämlich man sollte ohne Mikrofon nicht reden, weil diese ganze Veranstaltung dokumentiert wird im Internet, wie alle Kepler Salons, steht das dann im Internet lange, lange Zeit oder ewig zur Verfügung und dazu sollte man dann also aufzeichnen und wir geben dann das Mikrofon weiter. Ja, meine eigene Person darf ich noch kurz vorstellen. Ich heiße Ferry Oellinger, bin Schauspieler und gelegentlicher Gastgeber hier im Kepler Salon. Und weil ich die Damen und Herren hier ganz gut gekannt habe, haben sie mich heute eingeteilt quasi und freue mich sehr darüber. Ich war auch am Freitag bei der Premiere des Stückes und darf jetzt einmal die Gäste vorstellen. Neben mir der Gerhard Willert. Er ist Schauspieldirektor am Landestheater und bekennender Pomerat-Fan, glaube ich, und der Regisseur des Abends. Dann Matthias Döpke, der Dramaturg, der das Stück betreut hat. Und ganz außen Joachim Smetschka von der Kunstuni Linz, Abteilung für interdisziplinäre... Wie heißt das jetzt genau?
Zeitbasierte und interaktive Medien.
Ja, genau. Zeitbasierte und interaktive Medien.
Man kann ihn aber anfassen, er ist kein Avatar.
Und er hat mit seinen Studenten die Produktion begleitet und ja, mehr darüber dann später. So, ich darf dich, Gerhard, vielleicht als Erster fragen. Du bist, wie gesagt, bekennender Pomerat-Fan. Ich glaube, du hast Pomerat auch nach Österreich gebracht als Erster. Und Pomerat ist eine hochinteressante Theaterfigur aus Frankreich, der nämlich nicht nur Autor ist und auch nicht nur Regisseur und auch nicht nur der Chef einer Theatertruppe, sondern er vereinigt diese drei Funktionen in einer Person. Also er schreibt Stücke für seine eigene Truppe, die er auch selber inszeniert. Das ist vielleicht mit ein Grund, warum er relativ selten nachgespielt wird, was sich jetzt vielleicht auch ändern wird. Aber vielleicht kannst du dein Verhältnis zu Pomerat oder dein Finden Pomerats und über Pomerat selber etwas erzählen.
Mhm. Gerne. Ich habe den Joël Pomerat das erste Mal, also nicht ihn selber, sondern ein Stück von ihm das erste Mal gesehen, vor 6 Jahren, glaube ich, war das ungefähr. Da war ich in Paris eigentlich, um den Michel Vinavert zu besuchen, weil wir ein Stück von ihm hier gemacht haben in den Kammerspielen zur Vorbereitung. Und ich hatte von dem Pomerat so ein bisschen gerüchtemäßig schon gehört, aber noch nichts gelesen. Und dann hatte er im Théâtre des Bouffes du Nord, das ist dieses herrliche Schmuckkästchen, das der Peter Brook ganz lange geleitet hat, also das Brook-Theater. Jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, ist er in Pension gegangen. Und der Brook hat den Pomerat als Author in Residence sozusagen für 3 Jahre verpflichtet. Und das erste Stück, was er da gemacht hat, hieß Ich zittere 1. Und das habe ich mir da angesehen, gerade noch einen Platz gekriegt. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, weil so einer der beeindruckendsten Abende, die ich überhaupt je gesehen habe, jetzt so in der Wirkung auf mich. Weil, also nicht nur fand ich das toll, sondern ich saß als nun schon irgendwie alter Hase und gerissener Regisseur da drin und wusste nicht, wie er es gemacht hat. Also im Normalfall ist das ja so, also selbst wenn ich jetzt eine ganz tolle Aufführung sehe, wurscht wo, ich kann mich nach wie vor für etwas total begeistern, wenn ich das gut finde, aber trotzdem sitzt da immer auch der Profi und weiß, mit welchen Zutaten sie das machen. Und dann geht es so ums Mischungsverhältnis und dann guckt man so ein bisschen überlegt und also die Tatsache, dass ich da drin sitze und nicht weiß, wie das geht, ist mir, seit ich quasi erwachsener Regisseur bin, tatsächlich nie passiert. Und das einzige Mal war das an diesem Abend. Und ich habe die Welt irgendwie nicht so ganz verstanden und dachte danach, entweder handelt es sich um ein blindes Huhn, das ein Korn gefunden hat, oder der Wahnsinn hat Methode. Und wollte dann unbedingt noch andere Sachen sehen von ihm. Und einen Monat später fand an einem der großen Theater im Roten Gürtel um Paris, im Théâtre de Gennevilliers, da haben sie ja so in den 60er Jahren, die damals alle noch kommunistischen Stadtverwaltungen, haben ja Kulturtempel dahin gebaut, ist überall ein großes Theater drin, und Gennevilliers hat ihn für einen Monat zu Gast gehabt mit vier Stücken. Und da habe ich mir dann ein Wochenende zusammengestellt und habe drei davon geschafft und wusste dann, also es handelt sich nicht um ein blindes Huhn und ist kein Zufall. Und da habe ich ihn dann auch kennengelernt und seitdem pflegen wir eine freundschaftliche Beziehung. Und ich zittere, von dem es ein halbes Jahr später dann einen zweiten Teil gab, der in Avignon Premiere hat. Das Ganze hieß dann Ich zittere 1 und 2, Je tremble 1 et 2. Das haben wir hier ja auch gemacht in den Kammerspielen. Das habe ich mir dann sofort gesichert, also die Rechte für den deutschen Sprachraum, und habe das auch selber übersetzt dann. Und seitdem haben wir eine sehr schöne, fruchtbare Arbeitsbeziehung. Und ich habe dann auch tatsächlich bei dem Ich zittere, habe ich tatsächlich sowas gemacht, wie eine Coverversion seiner Inszenierung, was ich auch noch nie gemacht habe, weil, und das berührt dann vielleicht schon die Besonderheit von der Figur Pommerat, wenn man jetzt so mit Kollegen redet bei uns, die dann, also so langsam steigt die Neugier jetzt im deutschen Sprachraum, der hat seine eigene Truppe und schreibt die Stücke für die Truppe, und dann denken alle so, die Schauspieler improvisieren und er schreibt ein bisschen mit und macht dann daraus ein Stück. Nein, das tun die überhaupt nicht. Er schreibt wirklich, aber er schreibt und schreibt permanent um im Prozess des Ausprobierens. Und das geht sogar bei ihm über die Premiere hinaus, weil er so in der ersten Vorstellungsserie dann immer noch die letzten Schrauben anzieht und ändert. Und eigentlich erst nachdem das so zwei Monate gespielt hat, macht er dann die Fassung, die als Buch erscheint, die quasi offizielle Buchfassung, von der er sagt, das ist die zweidimensionale Spur, die Aufführung hinterlässt. Also für ihn ist das Inszenieren Teil des Schreibens. Und das ist definitiv eine Besonderheit. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich da jetzt, ich muss, um das Material zu verstehen, muss ich das genauso machen, wie er das macht. Ich habe überhaupt in meinem Leben nie das Bedürfnis verspürt gehabt, vorher sowas zu tun. In dem Fall war es mir ein inneres Bedürfnis, es zu tun. Und die Abweichungen von von quasi seiner Originalinszenierung oder seiner Urinszenierung, die ergaben sich konkret aus dem Raum. Weil natürlich der Raum, der konkrete Raum Kammerspiele, der ist anders als der konkrete Raum, für den er es gemacht hat. Und dann ergibt sich das, was dann halt Cover ist, plus die Menschen, die beteiligt sind, sind andere und so weiter. Aber ich glaube, man kann das Coverversion nennen. Und ein bisschen vielleicht zur Geschichte der Pommerat. Hat so angefangen als Schauspieler und hat kleine Filme gemacht und hat angefangen zu schreiben und war irgendwie nicht so ganz zufrieden mit dem, worauf er gestoßen ist und wie die Leute arbeiten und so. Ist darüber auf eine Truppe von Schauspielern gestoßen und die haben dann gesagt, so wir machen jetzt unsere eigene Truppe. Und haben im Jahre 1990, waren sie alle noch sehr jung, gesagt so, wir verpflichten uns jetzt gemeinsam Theater zu machen für die nächsten 40 Jahre. Ungelogen. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt halten sie bei 24 und sind tatsächlich immer noch beieinander. Die ersten 10 Jahre, das französische System ist halt komplett anders als das in den deutschsprachigen Ländern. Da macht man es ist so, eigentlich immer mit Ausnahme von der Comédie Française, da gibt es einen Regisseur oder eine Regisseurin, die sammelt Leute um sich, das ist teilweise real, teilweise auch nur virtuell, wenn sie sich das nicht leisten können, reale Menschen direkt um sich zu versammeln, dann trägt die Regie sich als Gruppe ein beim Kultusministerium. Wenn ich dann eine Produktion machen will, dann stelle ich einen Subventionsantrag beim Kultusministerium und muss mir ein Theater suchen. Die meisten Theater sind sozusagen das Gebäude, also die Hardware, die Ausrüstung. Der Direktor ist eine Art Programmdirektor, eine Truppe gibt es da nicht. Und die laden dann ein Inszenierungen, die gastieren und treten für einige Produktionen pro Jahr als Co-Produzenten auf. Also dann macht der Pommerat in dem Fall dann, bringt einen Teil vom Geld selber mit und übers Kultusministerium und dann produziert Theater X und Theater Y produzieren Co. das Stück oder manchmal auch 3 oder 4 und da spielt es auf jeden Fall und dann kommen die ganzen Direktoren und Direktorinnen der anderen Theater, die das dann einladen teilweise und das ist so der sogenannte Circuit, also der, wie sagt man, das Netzwerk, die Zirkulation. Und so in den ersten 10 Jahren kann man sagen, waren das alles kleine Theater und sehr kleine Theater, die Truppe da eingeladen haben. Und die konnten leben, aber das waren so die Lehrjahre. Und das darf man sich durchaus dann halt mit modernen Mitteln, Eisenbahn und Automobil, aber schon so ein bisschen vorstellen, wie die Jahre, die Molière mit seiner Truppe über die Lande gezogen ist. Und so Anfang der Nullerjahre wurden die Theater dann plötzlich größer und wann war Avignon? Ich glaube 2004 oder 2005 war er dann mit 2 Stücken beim Theaterfestival in Avignon. Und da fing es dann an, plötzlich richtig hochzuschießen. Und seitdem wächst so sein Ruhm. Und mittlerweile ist er in Frankreich so eigentlich der große lebende Theatermacher.
Darf ich hier vielleicht gleich was dazwischen fragen? Also wäre das ein Modell, das hier auch spannend wäre, mal zu probieren?
Das ist, das kann man fast eigentlich so nicht sagen, weil die Bedingungen sind einfach komplett anders hier. Die sind einfach komplett anders. Also das gibt's zu super, danke. Das gibt's, wenn man so will, ein bisschen in Ansätzen in der freien Szene, ja. Also die sogenannte freie Szene, warum auch immer die freie Szene heißt, wird mir ein Rätsel bleiben. Weil das klingt so, nach Freiheit, ja, frei, ja, ja, klar. Aber die Zwänge sind ja, ja frei von Geld, also die Zwänge sind ja enorm, in denen die sogenannte freie Szene steckt. In England heißt das Fringe, am Rand. aber in dieser sogenannten freien Szene gibt's das so annähernd in die Richtung, außer dass das halt ein relativ überschaubarer Kreis von Venues ist, wo halt die Truppen dann zirkulieren. Zollverein in Essen und dieses Festival und jenes Festival und in der Nähe von Dresden gibt's was und so, also das ist ein relativ überschaubarer Kreis von Spielstätten, wo die freien Gruppen dann unterwegs sind. Aber das ist so im Ansatz so ein bisschen Modell, dass in den deutschsprachigen Ländern sich über lange Zeit entwickelt haben. Das Theatersystem ist fundamental so anders. Also wir haben ja, ich habe eine Truppe von 30 Leuten hier, Schauspielern. Ja, das war meine Truppe, solange ich hier bin. Und davon träumen die in anderen Ländern. Also der Pommerei ist jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber der ist schon bei fast 20 Leuten jetzt, glaube ich, also weil die Truppe gewachsen ist. Da ist er aber radikal einer der, wenn nicht der einzige, wo in dieser Art der Organisationsform man so viele Leute beschäftigen kann. Das ist bei ihm jetzt deshalb, weil die alten Stücke nach wie vor nachgefragt sind und der jetzt ein richtiges Repertoire hat. Also das sind 6 oder 7 Stücke, wenn es reicht, laufen nach wie vor. Und die fahren auch nach Kanada und waren jetzt in New York eingeladen. Die New Yorker, schauen Sie was Französisches an. Liberty Fries. Und insofern musste er die Truppe erweitern, weil er sonst die Parallelitäten des Spielens gar nicht hinkriegen würde. Und in den letzten 2-3 Jahren ist das, ja, oder 4 Jahre eigentlich, dazu entstanden, dass so in jedem Stück sind immer mindestens ein paar von der ursprünglichen Truppe drin und dann kommen ein paar neue dazu und im nächsten Stück dann umgekehrt die anderen von der ursprünglichen Truppe und ein paar neue dazu. Also so, dass die größer geworden ist. Aber das System hier basiert ja überhaupt nicht auf Tournee. Also wenn wir ab und zu mal irgendwo eingeladen werden zu einem Gastspiel, dann ist das im deutschen Sprachraum eine nette Nebenerscheinung, hat aber mit dem Alltag nichts zu tun, weil vor Ort in den Städten sitzen feste Truppen, die das Programm gestalten. Und dann lädt man ab und zu jemand ein oder wird ab und zu eingeladen. Insofern dieses Modell ist in Frankreich entstanden, weil es auch so sein muss. Also wenn es diese Theatertruppen nicht gäbe, dann gäbe es in den ganzen Theatern in allen Städten kein Theater. Es ist schwer vergleichbar. Man kann nicht wirklich sagen, ist es wünschenswert oder nicht.
Naja, vor allem es gibt schon im deutschen Sprachraum auch ein paar Truppen, die dann eine große Erfolgsgeschichte hinlegen. Aber das sind so Beispiele, die, wo aus der Not heraus eigentlich große Truppen entstehen. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, das funktioniert ja wunderbar, übertragen wir doch mal dieses System, also das wäre ein Riesenfehler. Also das ist eben gerade so, dass die anderen Länder uns um dieses Ensemble- und Repertoire-System total beneiden. Und Theatermacher, die zum Beispiel aus Belgien kommen oder aus den Niederlanden, die beneiden uns total um diese Mittel überhaupt sowas zu machen. Und wir hätten zum Beispiel diese Produktion jetzt nur innerhalb von unserem Ensemble-System überhaupt auf die Beine stellen können.
Vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo man dem Gerhard einerseits Gelegenheit geben, seinen Kaffee fertig zu trinken und den Matthias fragen könnten über die Machart des Stückes. Also
über die Machart des Stückes, das sind 18 kleine Szenen, glaube ich, und vielleicht erklärst du ein bisschen, wie dieses Stück gebaut ist und wie es funktioniert.
Darf ich vorab fragen, wer denn schon am Freitag in der Premiere war? Okay, also es ist etwas durchmischt, aber dann erzähle ich Ihnen jetzt nicht irgendwie das, was Sie schon wissen. Das stimmt, es ist eine Vielzahl von Szenen und eine Vielzahl von Geschichten, die nacheinander erzählt werden. Eine Geschichte taucht zweimal auf, also die ist unterbrochen von der anderen und wird danach erst zu Ende erzählt. Und also wenn man sagt, das sind lose zusammenhängende Szenen, das ist so ein bisschen, stimmt einerseits, andererseits hat es auch einen Sinn, in welcher Reihenfolge sie zusammenhängen. Also es ist so, dass es steht in dem Besetzungszettel auch oder im Stücktext steht vorne drin, beim Dramatis Personae steht 27 Frauen, 24 Männer, der oder die singt. Und das erklärt schon mal ungefähr die Machart. Also es sind in jeder Szene neue Figuren und die heißen dann auch meistens nur der Mann, die Frau oder der erste Mann, der zweite Mann. Und eine Szene gibt es mit 7 Figuren, die sticht relativ heraus. Bei den meisten anderen sind es 2 oder 3 Figuren. Und das ist jetzt mal ganz banal die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Das hat zur Folge, dass das natürlich variabel besetzbar ist. Also man kann jetzt sich als Konzeptionsteam überlegen, mit wie vielen Schauspielern will ich das überhaupt machen. Also dadurch, dass die eine Szene 7 hat, brauche ich schon mal mindestens 7 Leute. Aber ab da ist es so ein bisschen die Entscheidung des Teams, wer spielt welche Rollen. Also zum Beispiel welcher Schauspieler, der in Szene 3 mitspielt, wo taucht der dann später nochmal auf? Weil das natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat, wenn man sich das Stück anschaut, löst es ja dann bei jedem, also das war jetzt auch in dem Probenprozess unsere Erfahrung, also es hat eine Wirkung, wenn jetzt die eine Figur von dem und die andere Figur von der gleichen Schauspielerin zum Beispiel gespielt werden. Soweit vielleicht für die zur Machart. Und jetzt ist dann natürlich noch die große Frage, worum geht's eigentlich?
Naja, das könnten wir jetzt vielleicht den begleitenden Kollegen von der Kunstuni fragen, Joachim Smetschka. Dazwischen aber noch ganz kurz möchte ich noch begrüßen den Thomas Karsten, einen der neuen Schauspieler, die an dem Abend mitgewirkt haben. Hier hinten, herzlich willkommen. Und an Joachim vielleicht jetzt die Frage, also worum geht's in dem Stück? Was ist die große Frage, die dieses Stück stellt?
Ja, das ist, man kann es wahrscheinlich relativ einfach zusammenfassen, indem man einfach. Ich habe so nach dem ersten Mal lesen, habe ich irgendwie so für mich das Satzkonstrukt gefunden, dass es um vielfältige Verirrungen in zeitgenössischen Liebesbeziehungen geht. Also das wäre so meine Kurzumschreibung. Was ich sehr spannend fand dabei beim ersten Mal lesen, war, dass ich mir gedacht habe, scheiße, das kenne ich. Das auch. Das hatte ich auch schon mal. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch einer der wesentlichen Punkte jetzt aus meiner Sicht, wie das Ganze wirkt und wie es funktioniert. Es bietet einfach ganz, ganz viel Identifikationsebenen an. was aber nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, ich muss die Dinge nicht erlebt haben. Es gibt auch ein paar sehr absurde Geschichten, die aber trotzdem sozusagen immer wieder die Möglichkeit bieten, dass man da einhakt oder dass man etwas wiedererkennt. Und ich glaube auch, dass es eben auch ganz, ganz stark davon abhängt, wie man, woher man selber kommt, also in der Rezeption, was man selber erlebt hat. Und ich habe vielleicht auch ganz kurz zu meiner Rolle oder zu unserer Rolle, um das noch ein bisschen zu erklären. Der Gerhard Willert war einfach so nett und ich möchte mich da auch nochmal herzlich dafür bedanken. Nach einer größeren Zusammenarbeit letztes Jahr bei Land der Lämmer, wo wir eben auch schon zum ersten Mal dann so eine Arbeit begleiten durften und auch zum Teil dann interveniert haben oder Erweiterungen angeboten haben im medialen Bereich, hat der Gerhard eben angefragt oder wir haben darüber gesprochen, ob wir sowas wieder machen wollten. Das war jetzt ein bisschen im kleineren Stil, es war auch von der Zeit her ein bisschen enger. Aber es ist einfach eine unheimlich spannende Situation, wenn man in so einen Entstehungsprozess irgendwie einbezogen ist, ohne klare Definition. Also ohne, dass man jetzt irgendwie da eine Aufgabe hat oder was zu erfüllen hat. Und das ist auch das, was ich mit den Studierenden mache. Das heißt, ich lade dann ein paar Leute ein, quasi auch mitzukommen und das zu beobachten. Das ist ein sehr sensibler Raum, also das ist gerade am Anfang, also so die ersten Proben, gerade bei so einem Stoff, jetzt komme ich dann wieder auf das Thema, sind so diese ersten Herantastungen, dieses erste sich den Text erarbeiten, ist unheimlich spannend gewesen. Also das war wirklich so, man muss sich das so vorstellen, die sitzen, also das Ensemble sitzt mit den Büchern rund um einen Tisch und liest erstmal einfach, also so verteilte Rollen. Das war schon relativ früh klar, wer was spielt. Und dann lesen die das und da wird noch nicht viel gespielt. Also da wird mal einfach versucht, den Text zu erfassen und den irgendwie ein bisschen aufzuteilen. Und ich fand, dass das für mich schon eigentlich war das eine der besten Aufführungen des Stoffs. Weil da ganz viel passiert. Also gerade wenn es um Beziehungsgeschichten geht, wenn es eben diese ganzen Vernetzungen oder Verknüpfungen untereinander geht. Und ich bin da so drin gesessen und ich habe mir gedacht, die kennen sich alle viel besser, als man das irgendwie von außen denkt oder so. Und dann ist es aber doch auch wieder so, wenn man mit einzelnen Personen spricht, dass es eben oft gar nicht das Gegenüber ist oder die Person gegenüber, die dann noch was hinzufügt oder so, sondern eben eine eigene Erfahrung, die man wieder einbringt. Und so in der Zeit, also in der Probenzeit, habe ich dann halt einige Gespräche immer wieder gehabt, natürlich so am Rande oder im Umfeld. Und da fand ich ganz spannend, also da habe ich schon gemerkt, dass auch die Leute, die jetzt wirklich sich ganz intensiv mit dem Stück auseinandersetzen, weil sie es selber spielen oder weil sie daran arbeiten, dass es da schon ganz viele unterschiedliche Sichtweisen gibt. Also dass es da schon, wir hatten zum Beispiel einmal diese interessante Diskussion, Gerd, da bist du auch in der Runde gestanden, wo es irgendwie darum ging, dass jemand gesagt hat, es ist komisch, es ist unheimlich unterhaltsam, dabei gehen eigentlich nur zwei von diesen ganzen Stücken gut aus. Und der Gerhard hat dann die Schauspielerin gefragt, welche das denn wären. Und ich habe mir, wie sie gesagt hat, es sind zwei, die gut ausgehen, habe ich mir gedacht, genau, das habe ich mir auch gedacht. Und dann sagt sie, die und die. Und das war völlig anders als das, was für mich gut ausgeht. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, was ist jetzt dann eigentlich wirklich gerade eben auch in so einer Liebesbeziehung gut ausgehen, schlecht ausgehen, wo kann das hinführen?
welche war es denn? Vielleicht nehmen wir mal ein konkretes Beispiel raus, damit man weiß, um was für Geschichten es da geht.
Also ich glaube, die Jenny hatte jetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das Warten, glaube ich, war für sie.
Ja. Ja. Mhm.
Da muss man vielleicht dazu sagen, da geht es, also für die, die es noch nicht gesehen, darf man spoilern?
Das würde ich schon sagen.
Geht's hier noch rein? Wollt ihr es wissen?
Naja, ich glaube, man darf aber in diesem Fall, man darf die Geschichten ruhig kennen.
Ja, das
also ich, ich an eurer Stelle, ich sage jetzt mal, aber er hat mich ja eher als Pomeranfan geoutet, insofern ich darf das sagen, ich bin nachgerade süchtig nach diesem Zeug und ich würde mir, wenn es Interesse gibt, dann legen wir das auf, oder ich würde mir ja so einen 5er-Block oder einen 10er-Block kaufen und dann, weil das ist völlig egal, ob man weiß, wie eine Geschichte ausgeht oder nicht.
Das stimmt, weil ich habe es jetzt natürlich sehr oft gesehen und es sind so feine Nuancen. Also ich denke, es ist unheimlich schwierig für das Ensemble, vielleicht dann noch ein paar Worte dazu, weil es oft wirklich, das sind so kleine, feine Töne, die können eine Szene in eine völlig andere Richtung kippen. Also das ist selten, glaube ich, so, dass es wirklich dann so, also wirklich dann an der Betonung eines Wortes liegt.
Naja, es ist ein echter Renji. Also er fährt wie die Hölle, aber wenn man ein bisschen verkantet, dann ist die Auswirkung groß.
Thomas, möchtest du vielleicht kurz aus der Position eines Schauspielers über die Arbeit an diesen Renntexten sprechen?
Renntexten, ja, ich darf ja leider momentan nicht Skifahren, aber es ist gut. Ja, was soll ich sagen? Ich finde das ein wahnsinniges Stück. Ich finde die Szenen wahnsinnig nahe an allen. Und gestern gerade hat mich Johannes angesprochen im Hof. Wir wohnen im selben Haus und hat gesagt: Ja, du hast ja mitgespielt. Da sage ich ja, weil Johannes ist in der Lage, gerade die Szene, die wir haben, schwanger, ja. Das bin ich gewesen, so ungefähr, hat er mir gesagt. Und da muss ich sagen, wenn das funktioniert hat, ja, und wenn das so rübergekommen ist, dann haben wir was richtig gemacht, ja.
Das wäre auch ein Ansatz, über die Szene mal zu reden. Weil das ist, finde ich, auch so eine, wo man sich fragen kann, geht die gut oder schlecht aus?
Da sind zwei Personen auf der Bühne, ja. Für den einen geht's, ja, drei. Ja, es sind drei Personen auf der Bühne. Aber für die eine geht's meiner Ansicht nach mal erstmal gut aus und für den anderen.
Aber solltet ihr vielleicht erzählen, worum es geht?
Eben. Also wir reden von einer Szene, in der eine junge Frau schwanger ist und Thomas Kasten spielt einen Arzt oder vielleicht ist es ein Sozialpädagoge. Er ist auf jeden Fall
Therapeut.
Angestellt in einem Zentrum. Es ist nur vom Zentrum die Rede. Er kennt die junge Frau seit 12 Jahren und er will jetzt mit ihr dringend reden über diese Schwangerschaft und ist überzeugt davon, dass die Frau absolut in ihr Unglück rennt, wenn sie dieses Kind zur Welt bringt, weil sie sich auf den Vater des Kindes überhaupt nicht verlassen kann und will also einfach von letztendlich will er, dass sie abtreibt. Das sagt er auch ganz klar. Und die junge Frau ist
die auch schon mehrmals abgetrieben hat,
sagt, dieses Mal ist es anders. Es ist das Kind meiner Liebe und es ist unser Kind. Es ist Frederiks Kind und meines. Und davon lässt sie sich auch einfach überhaupt nicht abbringen. Und wenn man da jetzt, also worüber wir vorhin geredet haben, also was sieht man als Zuschauer in diesen Szenen? Man kann da eigentlich dann wieder nur subjektiv drüber reden. Also von daher sage ich jetzt einfach mal, wie es mir geht mit diesem, also es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen geworden. Ich erwische, ich ertappe mich dabei, wie ich diesem Arzt recht gebe, wenn er sagt, Kind, Liebe existiert nicht. Du rennst in dein Unglück. Das ist das sind Illusionen. Das ist alles Liebe. Das ist wie Alkohol oder Drogen. Und es wird vorbeigehen und dann wirst du schon sehen, so nach dem Motto. Und wenn er hat dann wirklich so das bricht so aus ihm heraus und ich sitze da drin und denke mir immer so, ja, das stimmt, das ist ja alles, es existiert ja alles nicht. Und dann sitzt die junge Frau da und sagt, nein, das ist bei Frederik und mir ganz anders. Wir lieben uns und das ist sehr ernst. Und dann bin ich sofort wieder bei ihr und denke mir, ja, okay, ich lasse mich dann doch gerne
dazu. Wir haben beschlossen, uns immer zu lieben.
Wir haben beschlossen, uns das ganze Leben
lang zu lieben. Das ganze Leben lang.
Nicht nur ein bisschen.
Nicht nur ein bisschen.
Also das, es ist so ein bisschen, da sind Momente drin, wo eben auch ein Stück weit eine Wahrheit konstituiert wird. Also ihre Wahrheit ist nicht seine Wahrheit. Wenn sie und Frederik, der nicht auftritt, wenn die sich lieben, dann erschaffen sie sich dadurch ja auch ihre Wirklichkeit. Und die ist nicht weniger authentisch als die Wirklichkeit, über die der Arzt spricht. Auch wenn der uns vielleicht in seiner Funktion, also als Respektsperson irgendwie wichtiger erscheint als sie, die wahrscheinlich auch irgendeine Behinderung hat. Aber trotzdem ist ihre Wirklichkeit deswegen nicht weniger echt.
Wie ging es denn da denjenigen, die schon drin waren? Würde mich nur interessieren.
Also ich konnte die junge Frau schon verstehen.
Ja, ne?
Das, was du gesagt hast, Matthias, habe auch kurz überlegt, also gerade der Arzt als Respektperson oder den man in so einem Fall vielleicht eher glaubt, aber jetzt, ja, vielleicht weil ich auch eher der emotionalere Typ bin, eher so, hab das gut nachvollziehen können, die junge Frau. Aber wie es ausgeht, ja, das weiß man sowieso im Leben nie.
Ja, genau.
Ja.
Naja, ich konnte den Betreuer, sage ich einmal, weil ob er Arzt war, das ist ja nicht ganz klar rausgekommen und dass die junge Frau ein Sozialfall unter Anführungszeichen war, das war auch verständlich und dass er eigentlich nur für sie das Beste wollte, weil ein Kind großzuziehen, wenn man selber vielleicht bis dato labil war, ist das nicht so einfach und ich glaube, er wollte sie vor diesem bewahren, also nicht nur von der Enttäuschung einer Liebe, die dann vielleicht gar nicht ein Leben lang hält, sondern eher, dass die Aufgabe, dass sie der Aufgabe, ein Kind großzuziehen, nicht schaffen würde. Also, und auch das Kind dann vielleicht leidet oder Schaden nimmt, so habe ich eher verstanden. Große Liebe, das mag gelingen, ist aber in den seltensten Fällen, glaube ich. Sie hat das gut gespielt und in ihrer Position verständlich, dass sie dafür kämpft. Und das, da geht man schon raus und man weiß nicht, wie es einem da selber dann gehen würde. Also das war schon sehr spannend.
Also wenn ich das so in die letzten paar Wortmeldungen jetzt verstehe und mir ist es ja auch nicht ganz unähnlich gegangen, vielleicht macht das auch das Faszinosum aus von Pommerat, dass seine Texte nicht so ganz klar und eindeutig sind, so das ist es, das ist diese Figur, das ist diese Person mit dieser Biografie und die erzählt das und das, sondern das ist sehr, sehr vielschichtig und sehr, sehr viel deutbar. Sehe ich das richtig oder was?
Wenn du das so empfindest, kannst du es nur richtig sehen. Sehr egal. Ja, ich glaube schon, Johannes, du wolltest.
Ja, mir hat der Thomas angesprochen, ich verstehe beide. Ich habe das ironisch gemeint. In den 70er Jahren hat man von uns, die so Integrationseinrichtungen aufgebaut hat, das war dann die Zeit von Dr. Rett verlangt, dass behinderte Frauen sozusagen sich sterilisieren lassen sollten oder dass es zu Schwangerschaftsabbrüchen kommt. Und ich habe genau im gegenteiligen Bereich gearbeitet. Ich habe das ironisch gemeint. Also wir haben diesen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich selber zu entscheiden, das heißt, das Kind zu bekommen. Oder natürlich auch unser Schwangerschaftsabbruch war, das zu machen. Ich finde, das Stück handelt einfach von Liebe. Also ich kann diesen Einschränkungen nicht folgen, dass es Irritation wäre, sondern das alles ist Liebe. Und wenn man sie anschaut, dann ist ja das, die Entfremdung in der Liebe in der Regel immer länger als wie das Verschmelzungsgefühl. Also für mich ist jede dieser Szenen spricht von nichts anderes als wie Liebe in den verschiedensten Formen. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen gehe ich ins nächste Stück. Und war in den anderen auch.
Ja, also Liebe ist auf jeden Fall das große Stichwort, wenn es darum, wenn man darüber redet, worum es eigentlich geht. Und eben halt in dem Fall auch Liebe, die den Einzelnen in Gefahr bringt, steht so ein bisschen über der Szene auch drüber. Und mehrmals spielen eben auch Kinder eine Rolle. Also was passiert, wenn dann noch jemand Drittes auftaucht in der Liebe? Das wird auch in mehreren
Darreichungsformen.
Ja.
Aber man sieht ja schon in meinem Versuch sozusagen das ein bisschen einzuschränken, dass es eben auch, weil das eben auch so ein Begriff ist, ja, also der so schwer ist und gleichzeitig so kitschig. Und wenn man jetzt sagt, was machst du denn so für ein Theaterstück? Und du sagst, ja, eins über Liebe, dann sagen die Leute wahrscheinlich, Und das sagt ja auch ganz, ganz viel schon aus, weil es eben einfach auch so weit geht und so viel aufmacht. Und also mein Lieblingsstück ist das mit dem Schlüssel, weil da eben, das macht auch ganz, ganz viel auf. Also so darf man das auch noch erzählen?
Ja. Okay.
Ist auch ganz kurz, ist glaube ich das kürzeste, oder?
Ja.
Es passt auf eine Seite.
Ja,
auf jeden Fall. Da sitzt halt ein Paar zu Hause am Abend und plötzlich hört man die Tür, wie die aufgesperrt wird, also die Wohnungstür oder Haustür. Und es kommt also jemand rein, aber mit einem Schlüssel. Und das ist dann der verschollene Constantin, der Mann oder Ex-Mann von der Frau. Und kommt halt und entschuldigt sich dafür, dass er halt vor 10 Jahren gegangen ist. Ohne was ganz Wesentliches, nämlich zu sagen, was er dann eben auch macht und sagt dann auf Wiedersehen. Und geht dann wieder und sperrt wieder zu. Und der neue Mann sitzt halt dann ganz verdattert da und weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Und es ist einfach unheimlich kurz und spannend und beschreibt einfach auch ganz, ganz viel, eben, wenn jemand Dritter kommt. Also
aber auch unheimlich.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, er sagt, es ist unheimlich, so, aber es ist auch unheimlich.
Ja. Unheimlich. Eben auch so diese Illusion, wenn man eine neue Beziehung hat, dass man dann die alte hinter sich gelassen hat oder dass das dann immer ein Neubeginn ist und dann kommt nach 10 Jahren einer, der, und sie sagt er dann auch noch so schön, dass er ja sozusagen in sein Zuhause gekommen ist, aber ein bisschen ist es ja auch noch seins, also weil er halt da auch lang gewohnt hat.
Was so faszinierend war, dass er den Schlüssel ja nicht dagelassen hat. Er, den,
ja, genau.
Er kann jederzeit wiederkommen.
Ja, ja, also ja,
das auch ist schon ein bisschen gesagt. Beunruhigend. Also als Partner, für Sie war das eher normal, dass er ja vielleicht kann er ja jederzeit wieder kommen, aber der neue Mann hat da kein Verständnis gehabt und das verstehe ich aber auch.
Und das funktioniert aber so schön für mich als Metapher für eben, wenn man jemanden wieder begegnet, wo sich es halt damals nicht ausgegangen ist.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Manchmal schmeißt man ihn wirklich weit weg. Oder versenkt ihn in der Donau.
Ja, dann kommen wir irgendwie wieder zurück.
Könnt ihr ganz kurz noch zu der einen Szene was sagen, wo die Edi Katharina sich an den Arzt so klammert? Das hätte mich noch interessiert.
Ja, also...
Was heißt was sagen?
Gibt es eine konkrete Frage?
Ich habe nicht ganz, verstanden, was sie... Sie hat dem Arzt, der ihren kranken Vater gepflegt hat, gedankt und hat ihm dann erzählt, dass sie glücklich ist in einer neuen Beziehung, und dann hat sie sich an den Arzt geklammert. War das jetzt so ein bisschen...
Erst geküsst,
ja. Dann war ja der neue Partner, also ihr Partner herinnen, und dann hat sie sich an den Arzt geklammert. Und ja, der Ausdruck jetzt auch den Vater da irgendwie noch festzuhalten, oder?
Ja, also es gibt ja bei der Szene, wie auch bei vielen anderen auch, eine relativ berühmte literarische Vorlage, nämlich in dem Fall die Traumnovelle von Schnitzler. Und die was in dieser Vorlage stattfindet, ist eigentlich sehr viel eindeutiger als das, was in der Szene bei Pommerat passiert. Also bei Schnitzler ist es so, dass tatsächlich die junge Frau, also da ist eine ähnliche Situation, der Vater ist gestorben, der Arzt kommt, um den Tod festzustellen, und die junge Frau, also die Tochter vom Verstorbenen, gesteht dem Arzt ihre Liebe. Bei Pommerat ist es anders. Sie im Gegenteil, sie sagt, ich werde jetzt dann demnächst heiraten, und wir werden wegziehen, und plötzlich, völlig unerwartet, stürzt sie quasi auf ihn los, küsst ihn und will ihn dann auch nicht mehr gehen lassen. Und wir haben auch, also als wir angefangen haben, die Szene zu proben, natürlich viel drüber geredet. Und es gibt da nicht so die eindeutige Antwort, warum sie das macht. Es spielt sicher eine Rolle, festhalten an dem, was sie jetzt eben verloren hat. Also, dass die Anwesenheit des Arztes, also dadurch, dass der Vater lange Zeit im Koma lag, war der Arzt, also die Anwesenheit des Arztes überhaupt das, was den Vater ja irgendwo auch präsent gehalten hat, dadurch, dass sie mit ihm über ihn reden konnte und so.
Passieren merkwürdige Dinge.
Ja.
Wird ja jeder in unterschiedlicher Form kennen, aber wenn so Tod eines nahen oder sehr nahen Menschen dann passiert, dann ändert sich ja die Stofflichkeit der Dinge und die Stofflichkeit von einem selber. Also wenn man das beobachtet zumindest, dann fühlt sich die Haut anders an, und es fühlen sich die Hände anders an, und man steht anders und man ist anders in seinem Körper. Warum auch immer das ist, da gibt es eh schon Erklärungen von den Neurologen und so weiter, aber da funktionieren die Synapsen dann anders. Und dann passieren auch im zwischenmenschlichen Interagieren die kuriosesten Dinge. Also nicht umsonst gibt es legendäre Erzählungen von wahrscheinlich tatsächlich legendären Leichenschmäusen und dergleichen. Da passieren merkwürdige Übertragungen oder so. Und da muss ganz klar was abgearbeitet werden. Und auch das nimmt unterschiedlichste Formen. Und also gerade so eine Geschichte, wie sie da erzählt wird, habe ich ganz konkret erlebt mit einer Freundin von mir damals, die, also ihre Mutter gestorben ist. Aber wirklich exakt genau die gleiche Geschichte. Also ich kannte sie tatsächlich aus der Realität. Insofern war mir da gar nichts fremd, weil ich habe sie schon erlebt. Aber das nimmt ja die unterschiedlichsten Formen an. Und ich weiß nicht, ob man dem Phänomen gerecht wird, wenn man jetzt sozusagen versucht, das nur zu erklären, dahin, klar, kann man jetzt, logisch, kann man machen. Also, die ist erschüttert, das quasi nächste Leben steht schon vor der Tür. Wir sind von der Hypothese ausgegangen, dass man kann das bestimmt auch anders machen, aber das finde ich nicht interessant, also dass diese Beziehung zu diesem neuen Mann an einem guten Punkt ist. Also das ist eine gute Beziehung. Und der ist ja auch unheimlich liebevoll zu ihr und tröstet sie, der macht ihr eben keine Vorwürfe. Man muss nicht danach suchen, dass die jetzt in Wirklichkeit damit eigentlich verraten würde, dass die Beziehung nicht stimmt und sie was anderes will. Das wäre eben genau alberner, küchenpsychologischer Quatsch. Sondern die ist an einer Extremsituation, die wird definitiv das Alte jetzt zurücklassen, der Vater ist tot, jetzt ist sie kein Kind mehr, jetzt wird sie eine Frau, die Wohnung, in der sie groß geworden ist, wird verlassen, das ist, steht auch schon vor der Tür, und da ist dann der alte Hausarzt, sozusagen der letztliche fleischlich inkarnierte Vertreter von dem ganzen Leben bisher. Und insofern küsst die auch sich selbst oder die küsst ihr bisheriges Leben, und dass das den Arzt erstmal auch komplett überfordert, ist ja logisch, weil der ja an einem anderen Punkt ist. So ein Fundamentalabschied.
Also von daher ist das eigentlich, wenn man es so sieht, auch eine von den Geschichten, die auf jeden Fall gut ausgehen. Wenn man, also das wollte ich auch noch sagen, der entscheidende Punkt an dem Schluss ist eigentlich der neue Mann, dass er, sie liegt weinend am Boden, und was der neue Mann macht, ist, sich zu ihr zu legen und sie zu trösten. Also er hat absolut Verständnis dafür, dass das eine Extremsituation ist, in der man seltsame Dinge macht.
Ja, und wenn man die, also das, was die Szene ja auch erzählt und was ich auch gut kenne, also auch von mir, aber auch aus Beobachtung, in so extremen Gefühlslagen, dass das Weinen, was dann was löst, überhaupt nicht nicht einfach zu kriegen ist. Das ist sau schwer zu kriegen, weil es auch so Taubheitsgefühle gibt und so. Und dann macht jemand so eine kleine Grenzüberschreitung, wenn man so will, und das bricht den Damm dann. Und die kann eben erst am Ende der Szene weinen. Und die kommt nicht weinend raus, der Papa ist tot. Und das spielt sie auch, finde ich, ganz toll. Mhm. Die Schauspielerin, die Ihnen.
Ich wundere mich inzwischen, dass wir noch gar nicht über den Titel geredet haben, weil in der Probenzeit war es eigentlich so, dass immer mich die erste Frage war eigentlich immer, warum heißt das so? Ich sag mal, wir müssen eigentlich ansetzen beim platonischen Liebeskonzept.
Mhm.
Ist das richtig?
Ja. Der alte Kitsch ist.
Bei der Vorstellung, dass zwei Liebende früher mal eins gewesen sind und getrennt wurden, und dass man, dass jeder eigentlich den entsprechenden anderen Teil von sich selbst sucht, wenn er
Also ursprünglich, weil bei Platon der Mensch war ein kreisförmiges Wesen, und der wurde dann in der Mitte in zwei gehauen, und das eine ist dann Mann und das andere Frau, und wie in einem ordentlichen Puzzle auch, gibt es den einen passenden, den muss man
finden. Genau. Also sich wieder vereinigen. Und und konkret, es wird natürlich auch an einer Stelle erwähnt, diese Sache. Also es heißt eben einmal, als wir uns kennenlernten, da war das
Liebe. Das ist musst du vielleicht dazu sagen, die Szene.
Gerne. Also es geht um eine Geschichte, ein Ehepaar, die Frau hat vor 2 Jahren ihr Gedächtnis verloren, und der Mann holt sie jeden Tag zum Spazierengehen ab, und jedes Mal fragt sie ihn aber, wer sind sie eigentlich? Und dann muss er ihr erstmal erklären, dass sie verheiratet sind. Und jeden Tag stellt sie ihm ungefähr die gleichen Fragen. Und dann wundert sie sich und ist eben eigentlich ganz amüsiert über diese Vorstellung und fragt ihn dann eben, wie war das denn, auf welche Art und Weise haben wir uns geliebt, als wir geheiratet haben? Und zuerst sagt er, naja, das ist so, weil man merkt eben auch, er beantwortet diese Fragen wirklich ständig. Er sagt dann, ja, wie ein ganz normales Paar, das gerade geheiratet hat. Und sie sagt, ach so, naja, also was ist denn ein ganz normales Paar? Und dann sagt er, nein, es war großartig, es war perfekt. Es war eben wie wenn Nord- und Südkorea ihre Grenzen geöffnet hätten und sich wieder vereinigt hätten. Weil wir haben uns gefunden. Warum hat Pomeray jetzt diese Übertragung ausgerechnet auf Korea gemacht? Es ist weit weg und Deutschland ist schon wieder vereinigt vielleicht. Ja, aber es ist was Konkretes, wo man ansetzen kann. Und ich glaube, jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, wie wahrscheinlich es ist, dass Nord- und Südkorea sich wieder vereinigen. Aber ist es wirklich utopisch, ist so die Frage, die auch im Raum steht. Also es ist ja jetzt auch wenn es jetzt noch so unwahrscheinlich erscheint, also im Pressegespräch hatten wir mal den Moment, da wurde gefragt, glaubt man denn am Schluss noch an die Liebe, wenn man das Stück gesehen hat? Geht man denn dann raus und glaubt dann überhaupt noch an die Liebe? Und ich sag ja, ich würde auch nicht ausschließen, dass Nord- und Südkorea sich eines Tages wieder vereinigen. Und es mag vielleicht unwahrscheinlich sein, aber auch wenn es eine Utopie ist, an die kann man ja glauben. Und es ist auch wichtig, daran zu glauben.
Ich denke, man muss auch so dran glauben, wie die junge Frau, die gern ihr Kind behalten möchte, dass es jetzt was anderes ist, und nämlich fürs ganze Leben.
Mhm. Und dass sich das Leben auch von einem auf den anderen Tag ändern kann.
Ja, also für mich selber ist mir gerade in dem Moment nämlich klar geworden, weil erst wie gesprochen worden ist ein Stück über die Liebe, dachte ich so den Satz, was auch immer das ist, ne? Und jetzt in diesem Kontext habe ich plötzlich gedacht, naja, das ist ja genau die Situation, wo Liebe eine Rolle beginnt zu spielen. Ne? Im absoluten Dilemma, wo es eben nicht klar ist, was.
Also, das wo ist jeder eine Rolle beginnt zu spielen.
Wo die Liebe überhaupt eine Rolle beginnt zu spielen. Genau in solchen Kontexten, wo es eben keine klar sichtbare Lösung gibt. Ne? In absoluten Dilemmata, Liebe oder dann auch Tränen etc. Ja, und vielleicht, weil ich das Mikro schon habe, ich war sehr betroffen durch die Geschichte mit der Schwangerschaft, ich war noch nicht dort, aber es ist halt genau das passiert, was in diesem Stück dann passiert, ich habe das schon verstanden, also man ist gleich betroffen als die Person, die man halt ist, von all dem, was man da erlebt. Die Frage, und ich meine, da könnt ihr jetzt lang dazu reden, aber die konkrete Frage, die mir aufgetaucht ist, dieser Arzt oder Betreuer in der Situation, der ist von Pomeray als Mann gedacht. Mhm. Ja, also ja, der ist nicht durch eine Frau.
Nein.
Mhm. Okay, nein. Ist mir natürlich aufgefallen, dass das auch eine Rolle spielt. Ich meine, ich bin Beraterin in allen Funktionen, Ärztin und so weiter und so weiter. und so weiter.
Natürlich spielt das eine Rolle.
Okay. Ja, also es spielt auch.
Also da folge ich aber ganz streng sozusagen dem, was der Joel sich da gedacht hat, weil das einfach komplett Sinn macht. Muss ich das kann ich, da müsste ich vorsichtig sein. Haben wir überhaupt
noch einen Arzt? Also der Arzt, der die Tochter des Verstorbenen sieht, das ist auch der gleiche Herr Kasten, der beide Rollen spielt.
Ich find das ja also generell eine ganz, ganz wichtige Frage oder Fragestellung, die ich auch ganz lange mit ein paar Studierenden dann diskutiert habe, die dann irgendwann gekommen sind und gesagt haben, das ist ein Männerstück, das ist ganz klar von einem Mann geschrieben. das wäre unheimlich spannend, dass dieselben Texte oder dieselben Themen von Frauen bearbeiten zu lassen. Wir haben da wirklich lang drüber gesprochen und ich fand das unheimlich spannend, zumal es auch männliche Studierende waren, die damit gekommen sind, also mit der Thematik.
Sehr wissend.
Und ja, also das wäre auch ein schönes Gedankenspiel zu schauen, wie die, ob es viele Verschiebungen gäbe. Man geht davon aus natürlich, dass es das gäbe. Ich habe dann letztendlich aber gesagt, ich finde es auch ganz gut, dass das ablesbar ist, weil es wäre in gewisser Weise wahrscheinlich auch fatal, wenn das jetzt, wenn wir schon so weit wären mit der Korrektheit, dass der Mann das jetzt schreiben würde, wie wenn es eine Frau geschrieben hätte. Also falls es diese Trennung überhaupt gibt oder diese Kategorien.
Naja, vor allem, es hat ja gerade die Unkorrektheiten zum Thema auch. Also es spielt ja einfach eine Rolle, auch die also Gender-Problematik ist ja ein Thema des Stücks, zum Beispiel in der Szene mit der vermeintlichen mit dem vermeintlichen Missbrauch, da geht es ganz klar auch um Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Also es ist nicht austauschbar.
Ja gut, es ist nicht austauschbar, aber es wäre doch wirklich höchst, höchst, höchst spannend, wenn mit diesem Text genau dann meine Frau in die Rolle besetzen würde, ne, was dann passieren würde.
Also ich habe das Stück noch nicht gesehen, aber das war zuerst mein erster Gedanke, eben auch als Frau und als Mutter wahrscheinlich empfindet man das sofort so. Und ich habe mir gleich gedacht, naja, auch wenn die Voraussetzungen noch so verheerend sind, aber es kann gleichzeitig eine Chance sein für diese schwangere junge Frau.
Natürlich,
man kann da jetzt ewig diskutieren, aber könnte und wäre möglich. Also,
gar nicht so als Frau. Ich würde es einfach höchst spannend finden, was passiert, wenn man mit dem gleichen Text als Frau besetzen würde, was dann passiert. Ich würde es höchst spannend finden, das wollte ich nur sagen.
Dann hätte ich die Szene ja zweimal spielen müssen, das hätte das Gefüge. Also, ja.
Aber klar,
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Unterschied so groß wäre. Weil jetzt, wenn jemand in eine Struktur eingebunden ist und die Struktur einer Institution erzeugt ja auch Denkweisen und Fühlweisen und Überzeugungen und ich fürchte mal, dass die grundlegenden Positionen, die dann eingenommen werden, eben die der Schule oder des Zentrums sind und relativ geschlechtsunabhängig. Das Coating der Pille ist dann vielleicht anders, die Darreichungsform. Und ich glaube, der Grund, warum er das von einem Mann für einen Mann gedacht hat, ist einfach, da hat man jetzt, wenn man sich, also wer es gesehen hat, wird das, glaube ich, bestätigen, und die anderen, hoffe ich, werden es sehen, da hast du eine relativ kleine, junge, zarte Darstellerin, und dann hast du einen Schauspieler, der enorm viel eben auch männliche Kraft hat und laut sein kann, und das Kräfteverhältnis jetzt einfach im, also auch wenn man es musikalisch beschreibt, ich meine es nicht psychologisch, ich meine einfach nur die zwei Stimmen, die da zu hören sind auf der Bühne, da hast du ein helles, klares, weibliches Instrument, das fragil, aber trotzdem stark ist, und dann hast du richtig eine ganze Bläsersektion, die dagegen geht, und erstaunlicherweise aber setzt sich das kleine, klare Glöckchen durch. Und die Dynamik wäre eine andere, wenn zwei weibliche Stimmen da sind. Einfach jetzt theatralisch gesprochen oder künstlerisch gesprochen. Ja, genau. Ja. Jetzt bin ich überhaupt erst. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Blechbläser. Ja. Sie hat sich bezogen auf, wir haben gestern die das Stück Der eingebildete Frauenfeind in die Kammerspiele übertragen. Und da war gestern Abend Kammerspielpremiere. Und insofern der Arzt als Ärztin ging es sozusagen nur, wenn ein Mann schwanger sein könnte und gegenüber ein Mann säße. Aber so weit sind wir noch nicht.
Und es steht ja auch eine Frau im Raum noch. Also das heißt, er stellt ja eine auch nicht genau definierte Frau im weißen Kittel zur Seite, die das sozusagen beobachtet, wo man sich eben auch
Supervision
fragt, ob das eben eine Supervision ist oder einfach eine vorgeschriebene Tatsache, wenn der eben mit ihr redet, dass die nicht alleine in einem Raum sein dürfen oder was auch immer. Oder vielleicht ist sie auch die Ärztin, die dann die Abtreibung durchführt. Also das heißt, das lässt dann ja auch viel offen. Und sie sagt nichts in dem Stück. Also das heißt, die steht und beobachtet nur.
Ich finde, das Geniale an dem Stück ist, dass es nicht politisch korrekt ist, dass es nicht psychologisch ist. Mir zeigt dieses Stück, dass es ganz andere Ebenen gibt. Und das finde ich wirklich das Bemerkenswerte an dem Stück. Also ich würde gerne in diesen Kategorien über dieses Stück reden. Wir denken natürlich so, aber für mich, ich bin ein Psychotherapeut, zeigt es einfach, dass Kunst manchmal viel weiter gehen kann als wie alle diese Berufe.
In diesen Kategorien habe ich nicht gesprochen, obwohl ich Psychotherapeut jetzt in
Position bin. Ui, das hat...
Sie haben alle diese Fragen gegangen, ich meine das ja auf der Ebene der Metapher. Also ich würde gerne meinen Beitrag bringen und sagen, dass mich das fasziniert als jemand, der einen anderen Beruf hat, dass Kunst in Räume vordringen kann, in die wir mit unserem Beruf nicht vordringen, und das finde ich fantastisch.
Danke.
Das könnte ja vielleicht ein ganz schönes Stichwort sein zu einem möglicherweise abschließenden Themenkreis. Ich glaube, die Neugier ist bei allen geweckt. Vielleicht kann man sie noch ein bisschen anstacheln und steigern, indem man über die Inszenierung selber, über die Ausstattung, über die Art, die ästhetischen Aspekte dieser Arbeit auch noch kurz was preisgibt. Dass einige Dinge sind ja doch auffällig.
Ja, was denn?
Naja, also er spielt in einer komplett leeren Bühne einmal zunächst. Und es werden aber trotzdem durch das Licht extrem unterschiedliche Räume erzeugt. Das ist die Kostüme sind fast ausschließlich in Schwarz-Weiß gehalten, bis am Schluss dann ein paar Farbaspekte. Die musikalischen Elemente, die eingebaut sind, sind auch interessant. Also vielleicht kann man Neugier noch wecken durch diese ästhetischen Argumente.
Wer schnell genug ist, der Matthias hat ein paar Programmhefte spendiert, da kann man auch Fotos sehen.
Oder Sie können sie auch rumgehen lassen, wenn Sie wollen.
Man hat dann greife ich mal ein bisschen weiter, weil ich würde dann gerne sozusagen noch ein bisschen was erzählen über, wenn man so will, den philosophischen Ansatz oder die Gedankenfelder, die den Pommerat beschäftigen und aus dem das alles kommt. Also der hat, ich fang mal sozusagen klein an. Bemerkenswert, wenn man jetzt so sich die Liste seiner Stücke anschaut, ist, dass jemand, der jetzt irgendwie zweimal den Molière für den besten französischsprachigen Autor der Gegenwart gekriegt hat und sozusagen ein ernster Dramatiker ist, dass der immer wieder Stoffe, die man in Frankreich tout public nennt, also für jedes Publikum. In Frankreich gibt es den Ausdruck Kindertheater eigentlich nicht, sondern da heißt das Theater tout public, Theater für jedes Publikum. Das ist sozusagen eigentlich das, was bei uns Kinder- und Jugendtheater ist. Da hat der zum Beispiel gemacht Chaperon Rouge, Rotkäppchen, Pinocchio, Aschenputtel. Und das sind aber vollkommen ernsthafte Inszenierungen des Autors und Regisseurs Pommerat. Also das ist, hat nichts damit zu tun, was bei uns im deutschen Sprachraum das Weihnachtsmärchen wäre oder so. Also die Aufführungen sind dann, ich glaube, ab 8 immer. Und die sind aber genauso hart oder enigmatisch oder wie auch immer man das nennen will, also genauso ernst zu nehmen wie jede Erwachsenenproduktion von ihm. Er unterscheidet da nicht. Insofern, wir haben öfter schon mit dem Gedanken gespielt, das mal hier zu machen. Das Problem ist, dass bei uns das Weihnachtsmärchen ab 5 sein muss. Und das ist ein Tick zu früh einfach, schlicht und ergreifend. Also wir haben das Format nicht bis jetzt zumindest, um das machen zu können. Wenn man aber jetzt, wenn man das ernst nimmt, dann heißt also der Joel hat eine hohe Faszination oder hat sich beschäftigt mit Märchen. Und wenn man so will, ist in den Märchen ja irgendwie sind ja ganz viele Dinge, Wissen, Erfahrungen gespeichert und auf eine Art und Weise angeordnet oder komponiert oder sortiert, das geht sehr tief und über das, was in unserem Kulturkreis als an Ängsten und an Wünschen und an Hoffnungen vorhanden ist, ist da abgespeichert und das zapft er an. Und dieses Wissen, was er da anzapft, das hat sehr viel dann natürlich Einfluss auf das, was er schreibt im Erwachsenentheater. Und daraus kommt auch eine der vielleicht ästhetischen Besonderheiten. Und das gilt in Wirklichkeit ja nicht nur jetzt für die Wiedervereinigung der beiden Koreas, weil dieses Phänomen ist tatsächlich, würde ich mal sagen, Pommerat-typisch. Und das war auch bei Ich zittere so und das war auch bei Kaiser Visionen so, dass er die Szenen aus dem Schwarz kommen lässt. Und da kann man jetzt viel drüber philosophieren, aus dem Dunkeln des Unbewussten oder wie auch immer. Aber irgendwelche Leute haben auch schon von der Platonschen Höhle gesprochen und so, bin ich nicht ganz so überzeugt, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall er schreibt dann immer am Ende der Szene noir, schwarz. Und das, was also da passiert ist, und da kann ich euch sagen, erlebt man lustige Stunden im Theater, wenn man es im Theater wirklich finster machen will. Weil da gibt es ja Sicherheitsvorschriften und dann gibt es die berühmten Notlichter und so weiter und so fort. Und man glaubt nicht, wie hell eine verhältnismäßig kleine Lichtquelle einen Raum machen kann, wenn man es wirklich finster machen will. Und der größte technische Kampf war sozusagen, den Raum so finster zu kriegen, dass zwischen den Szenen es wirklich finster ist und jeder mit sich alleine ist und jeder mal kurzen Abstecher in den Uterus wieder macht. Und dann geht's Licht an und es ist eine neue Konstellation da. Und das Schwarz, das Pommerat-Schwarz zwischen den Szenen ist ein entscheidender Punkt. Und dann natürlich auch, wie leuchtest du dann die Szenen aus dem Schwarz raus, wo du so natürlich du musst die Schauspieler plastisch haben, also ich muss da ganz viel denken an an Georges de Latour, immer beim, also kennt ihr den Georges de Latour? Das ist einer der großen französischen Maler des 17. Jahrhunderts, Großmeister des Lichts, Porträts, unbedingt googeln, Bilder drücken, ist genug drin. Also Georges de Latour, so wie Tour de France. Großmeister des Lichts, eine Kerze. Und so, da diese Bücher kriegt dann auch mein Lichtdesigner. So, also der Schauspieler muss einerseits klar sein, plastisch sein, aber er darf jetzt nicht auch einfach nicht einfach flatsch da sein, weil dann bleibt kein Imaginationsraum, weil in Wirklichkeit die Geschichten für jeden, also da bin ich sowieso davon überzeugt, dass bei hier extrem für jeden Zuschauer letztlich sich anders zusammensetzen, weil jeder mit einer anderen Erfahrung reingeht. Und weil der Pommerat radikal, weil ihn das nicht interessiert, darauf verzichtet, eine Meinung oder eine Position zu den Dingen zu haben, sondern jede Konstellation, jede menschliche Konstellation, weil das ist es ja, darum geht es ja, so hinstellt, dass sie einerseits konkret ist und andererseits aber so offen und nicht bewertet auf die Bühne kommt, dass jeder mit seiner Erfahrung reinkommt. Und jeder sozusagen was gespiegelt kriegt, aber das ist immer er selber auch. Also es ist immer jeder selber. Insofern redet man natürlich, das was der Joachim vorher gesagt hat, die Verblüffung, was für jemanden gut ausgehen ist und so weiter. Also jeder kommt da rein und wird mit einem anderen Stück in Wirklichkeit rausgehen als der andere, obwohl es ausgelöst ist vom gleichen Stück. Und das ist auch gut so. Und da gibt es gar nicht Recht haben oder nicht Recht haben. Da kann man sich nur drüber austauschen und dann sagen, ah, das ist aber lustig. So, dann erfährt man halt was vom anderen. Und auf der philosophischen Ebene gibt es einen französischen Philosophen, der ist leider auch immer nicht ins Deutsche übersetzt, François Flahou heißt der. Und das ist so einer der ersten, die versuchen, all das, was so an postmoderner Identitätskrise und so weiter auf der einen Seite und neurologischen Erkenntnissen auf der anderen Seite, was das denn jetzt alles heißt, was wir alles über das Hirn erfahren, also bis hin zu so banalen Sachen, eines der seltenen Dinge, wo ja das alte Volkswissen oder so sich nun definitiv getäuscht hat, wie es scheint, ist, jetzt wohnt ihr das doch mal ab. Also man kann sich nichts abgewöhnen, weil die Spuren sind drin. Die Synapsen haben ihre Bahnen gemacht und die Spuren sind drin und niemand kann sich etwas angewöhnen. Man kann sich nur was Neues, niemand kann sich etwas abgewöhnen, man kann sich nur was Neues angewöhnen. Also man kann das Alte überschreiben, aber das Alte geht nie weg. Aber du kannst es überschreiben, wie beim Computer. Also gewöhn dir was Neues an, muss man sagen, in der Erziehung zum Beispiel, aber nicht gewöhn dir das ab, weil das bringt null. Da ist die Frustration eingebaut. Also Neues sind neurologische Erkenntnisse und was heißt denn das jetzt alles für das Gedankengebäude, in dem wir immer noch leben? Und da das nennt der François Flahou, dieser Philosoph, unser quasi altes Weltbild platonisch, neutestamentarisch oder platonisch monotheistischer Prägung, das in Wirklichkeit nicht groß erschüttert wurde durch die Aufklärung, sondern halt nur ausdifferenziert. Das nennt er das prometheische Menschenbild, was letztlich sich dadurch auszeichnet, dass ich bin und dass man in mehr oder weniger extremer Ausformung davon ausgeht, dass der kleine Seppi oder die kleine Marie, die auf die Welt kommen, schon diejenigen sind. Und das ist in der Form ja nicht mehr haltbar. Und das Hauptwerk von Flau bislang heißt Le Sentiment d'exister, ce soi qui ne se comprend pas de soi-même. Das heißt übersetzt, das Gefühl zu existieren, dieses Selbst, was sich nicht von selbst versteht. Und der nimmt da eben unser westliches Ego-Verständnis schwer auseinander und stellt fest, dass dieses, also das Gefühl zu existieren, tatsächlich ein sehr fragiles Ding ist. Und bei jedem ein sehr fragiles Ding, bei jedem Einzelnen und fragiler, als es jeder Einzelne gerne hätte, weil wir sind ja die großen Ego-Shooter, was aber nirgendwo haltbar ist. Und dann untersucht das sozusagen, welche Strategien wir machen, um uns abzufedern und ohne es zu wissen und oder ohne, dass uns das wirklich klar ist. Was passiert, wenn diese Stöckchen rausgezogen werden? Und dieser Denker, die Texte von dem Flau haben den Pommerat sehr stark beeinflusst. Weil er auf eine Art und Weise, also das ist der Philipp, mein Assistent, hat irgendwann in der Probenzeit mal gesagt, was er so toll findet an dem Stück, ist, dass das völlig radikal auch die dunklen Seiten komplett einfach nicht ausspart, anpackt und trotzdem geht man immer raus, man geht nie schlecht gelaunt raus, sondern man geht immer raus mit einem Gefühl von das ist toll, also mit einem positiven Gefühl, also gestärkt. Das meint der natürlich auch. Und du musst dir sozusagen die dunklen, unbewussten Geschichten angucken, wenn du drüber rauskommen willst oder wenn du dich davon freimachen willst. Oder überhaupt, wenn du ein bisschen ein Gefühl von Freiheit kommen willst. Und das ist, glaube ich, eigentlich so seine Mission.
Ermutigend. Das,
ja. Ja, aber eben wirklich die Konfrontation mit den Dingen, die wir eigentlich nicht so gerne sehen und die aber die Verkrampfungen machen. Also diese Geschichte zum Beispiel mit den zwei Männern, Freundschaft, wo alles wunderbar ist und dann ist ein Ding irgendwie falsch und dann eskaliert es total. Und derjenige, der dann Gewalt ausübt, kann nicht anders. Er kann nicht anders. Weil der ist so einbetoniert in seinem sozusagen ideologischen oder ideellen Konstrukt dessen, was er ist, dass von wegen Gefühl zu existieren, in dem Moment, wo da ein Eckstein nur so angetippt wird, bricht die Panik aus, dass das ganze Gebäude zusammenstürzt. Und das ist was ich tatsächlich oft erlebe im Alltag. Dieses Gefühl, dass das Gegenüber plötzlich Panik hat und du sagst irgendwie, naja, eigentlich geht das jetzt irgendwie nur um ein Glas Wasser oder so. Was ist denn da gebacken? Was ist denn da los?
Jetzt ist 12.
Ja. Ja, also ich nehme das jetzt einfach mal als Schlusswort. Als Schlusswort, Sie sehen, meine Damen und Herren, es geht nicht nur um die Liebe, es geht schlicht und einfach um uns selber, um jeden Einzelnen von uns. Vielleicht war das heute eine Anregung, eine der, glaube ich, noch 8 oder 9 kommenden Vorstellungen bis 22.
März. Hoffentlich auch noch mehr. Bis jetzt ist es nur bis März
Ende geplant. März geplant.
eine Einladung an Sie alle, dieses tolle Stück anzuschauen. Herzlichen Dank an das Team Gerhard Willert, Matthias Döpke und Joachim Schmetzger. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, auf die nächsten zwei Veranstaltungen hier im Kepler-Salon. Morgen Abend ein regulärer Montag Kepler-Salon. Eva Nowotny, eine Bildungswissenschaftlerin, Psychotherapeutin, Organisationsberaterin, wird zum Thema Wozu Schule berichten. Und nächsten Montag am 10. Februar Gertraud Assmann, Psychologin, Erziehungswissenschaftlerin, Coach, Geschäftsführerin der Caritas für Menschen mit Behinderung in St. Isidor, zum Thema Behindert ist, wer behindert wird. Herzlichen Dank für Ihr heutiges Kommen und hoffentlich auf ein Wiedersehen im Theater.